Arbeiten bis zum Umfallen. Ein Podcast über prekäre Beschäftigung.
Was heißt das eigentlich? Wie fühlt es sich an? Welche Ursachen hat das?
Um diese Fragen zu beantworten, laden wir jeden Monat einen neuen Gast für euch ein.
Hallo und herzlich willkommen, Frau Guia. Sie arbeiten im Verein Arbeit und Leben in NRW im Projekt Arbeitnehmerfreizügigkeit vergestalten, welches seit 2013 läuft. Mich würde zunächst einmal interessieren, wie Sie zu dieser Tätigkeit gekommen sind und was für Ziele der Verein bzw. das Projekt hat.
Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. Das ist eine wunderbare Gelegenheit, das Projekt vorzustellen und diese sehr engagierte Arbeit von uns. Ich bin Juristin von Beruf, das möchte ich sagen, und ich war immer an Menschenrechte interessiert und ich habe immer auf Möglichkeiten gesucht, wo ich für die Menschen kämpfen kann, so mit Hilfe von Gesetz und viele andere Kooperationspartner. Das Projekt läuft, wie Sie gesagt haben, stimmt seit Ende 2013. Es war ein Projekt so gedacht, dass die neuen Bürger, damals die Bulgaren und die Rumänen, eine gute Beratung kriegen, insbesondere weil sie, was die Sprache angeht, was das Gesetz angeht, gut sich orientieren könnten. Und es steht im Prinzip Basis dieses Projekt, dieser Idee von Arbeitnehmerfreizügigkeit. Handelt sich um eine Freizügigkeit von jeder EU-Bürger, die Freiheit, sich einen Arbeitsort oder eine Arbeit aufzuwählen und das einzugehen, ohne Beschränkungen, ohne Diskriminierung und ohne zusätzliche Voraussetzungen. Es darf keine Ungleichbehandlung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sein bei dem Zugang zur Beschäftigung, bei der Beschäftigung selbst, bei der Entlohnung oder bei sonstigen Arbeitsbedingungen geben. Und dafür kämpft dieses Projekt, die Beratung zu gewährleisten, eine erste Beratung und Fachberatung in arbeitsrechtliche Fragen für die Zielgruppe. Und dafür natürlich spielt eine große Rolle ein gutes Netzwerk. Das bezieht sich auf viele vergleichbare Projekte, Institutionen und andere Projektträger, die für Integration und für eine faire deutsche Arbeitsmarkt kämpfen. Und wir sind auch viel engagiert in der Öffentlichkeit dabei. Wir machen viel Lobby für die Probleme, die wir im Rahmen der Beratung identifizieren, und wir transportieren das weiter an den Gewerkschaften, an die Gesellschaft selbst, an die Politik. So, wir haben auch eine aktive Rolle in der Politik und in der Gesetzgebung, mehr oder weniger.
Ja, Sie haben gemeint, Arbeitnehmerfreizügigkeit vergestalten heißt ja, dass jetzt schon auch vieles nicht so fair läuft. Und aus den Medien kennen wir auch, ja, dass vor kurzem vor allem die prekären Bedingungen in der Fleischindustrie präsent waren, also niedrige Löhne, schwere Arbeit und oft auch fehlender Infektionsschutz jetzt in der Zeit der Pandemie. Ähnliche Bedingungen sind auch bei den Erntehelferinnen. Mich würde interessieren, aus welchen Branchen kommen denn besonders viele Leute zu Ihnen, aus welchen Arbeitsbereichen?
Die Arbeitnehmerfreizügigkeit hat den Weg zu allen möglichen Jobs für Migranten freigegeben. Daher finden wir viele EU-Bürger in allen Branchen beschäftigt, aber in bestimmten Industrien sind die Osteuropäer mehr benachteiligt. Ich spreche über Branchen wie Bau, Reinigung, Saisonarbeit, Kurierdienste, Paketdienste, Lkw-Fahrer, Gastronomie und noch ein paar dazu. Sie sind meistens betroffen, weil sie in einem sehr verbreiteten System meistens vom Fairvertrag arbeiten, und sie sind als Billigkraft gesehen und leider auch davon sehr leicht betroffen, weil sie nicht so klarkommen mit den Gesetzen, nicht so klarkommen mit der Sprache selbst. Wir reden über eine Gruppe, die in langer Schicht arbeiten, die am Wochenende arbeiten, und sie verfügen über wenig oder kaum Zeit oder sogar Möglichkeiten, sich zu orientieren und sich eine Beratung zu holen.
Ja, also was ich mich so frage, mit welchen Fragen kommen die denn? Also mit was für Fragen und was für Problemen am häufigsten zu Ihnen, und wie können wir uns das vorstellen? Also wie werden die Menschen dann überhaupt aufmerksam auf Sie, wenn da die Sprachbarriere da ist? Also es sind ja doch schwierige Umstände. Vielleicht können Sie dazu was sagen oder das ein bisschen schildern.
Die häufigsten Beschwerden beziehen sich auf fehlende Löhne oder unzureichende Löhne. Das kommt im Durchschnitt am meisten. Und dann reden wir viel über gesetzwidrige Lohnabzüge, fehlende Arbeitspapiere oder mangelnde Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, in Urlaub oder Arbeitsunfälle. Überstunde, ja, die sind nicht bezahlt. Kündigung ist nicht gerechtmäßig. Meistens reden wir über Sofortkündigung, Sorge von irgendwelcher Versuchung von den Arbeitnehmern, die Löhne zu kriegen und gerecht behandelt zu werden. So mehr oder weniger handelt es sich um diese Aspekte. Wie sie auf uns kommen. Eigentlich das Projekt ist so angefangen als aufsuchende Beratung. Wie gesagt, die Idee dahinter war, dass genau diese Gruppe benachteiligt durch mangelnde Sprache und Kenntnisse war und durch Isolation selbst. Ja, sie sind sehr oft in Unterkünften von einem Arbeitgeber untergebracht. Sie arbeiten lange Schichten, sie arbeiten viele Stunden, meistens mehr als 12 Stunden und am Wochenende und sie sind praktisch isoliert. Dann blieb die Möglichkeit, dass wir sie erreichen auf ihre Arbeitsorte, Werkstatt, Werkorte und sogar auf Unterkünfte. Wir haben sie entweder direkt kontaktiert durch Aktionen, meistens mit Gewerkschaften oder anderen Projektpartnern organisiert und über diese Beratung, dass wir gewährleisten, aufmerksam gemacht haben, meistens mit Flyer, Aufteilung, mit kurzen Gesprächen mit dieser Person. Da mit der Zeit hat sich auch ein sehr schönes Netzwerk aufgebaut und dazu kam nach so vielen Jahren natürlich auch ein System von Mund-zu-Mund-Propaganda. Das heißt, diejenigen, die schon zu uns kamen, sich beraten gelassen haben und vielleicht sehr gut auch denen geholfen haben, ihre Löhne zurückzukriegen, dann haben sie weiter an ihre Verwandte, Bekannten oder Kollegen erzählt, dass sie doch nicht alleine sind hier in Deutschland und eine Möglichkeit haben, Unterstützung zu bekommen.
Okay, also viel Öffentlichkeitsarbeit, viel Netzwerken und dann spricht sich das rum und so erfahren dann die Leute davon. Zur ersten Frage nochmal, Sie haben ja gemeint, viele also bekommen dann keinen Lohn ausgezahlt oder haben einfach ein geringes Einkommen, schlechte Arbeitszeiten. Vielleicht ist die Frage ein bisschen naiv. Wir haben uns auch gedacht, wie kann das sein? Also ist bei einem bestehenden Mindestlohn oder gesetzliche Regelungen, werden da die Gesetze einfach nicht eingehalten und da helfen sie dann oder gibt es da einfach Lücken auch im Gesetz?
Ja, ich fange mit Ihren letzten Wörtern. Es gibt immer Lücken in den Gesetz und das Gesetz ist immer interpretierbar. Und wir reden über unseriöse Arbeitnehmer, Unternehmen, die schon finanziell sehr stark sind und sie können sich sehr gut bestimmte Unterstützung leisten, insbesondere von Experten, diese Gesetze umzugehen. Der Mindestlohn umzugehen verlangt viele Tricks. Meistens sind diese Tricks sehr verbreitet unter den Arbeitgebern selbst. Sie kennen schon ein System, es ist schon seit Jahren erarbeitet und immer jedes Jahr mit jeder Gesetzänderung angepasst. Sie versuchen immer wieder mit alle möglichen Wege dieser Mindestlohn umzugehen und natürlich die Kosten mit dem Personal zu minimieren. Es geht darum eigentlich. Und wir reden als Möglichkeit, so einige von diesen Tricks, von Abzügen, die nicht zulässig sind. Zum Beispiel viele Jahre haben die Abzüge mit Arbeitsmaterialien gut funktioniert. Jetzt ist nicht mehr zulässig, aber gibt es andere Varianten, zum Beispiel Abzüge mit gewisser Strafe, geldliche Strafe für die Lkw-Fahrer oder für die Parkettdienste. Auch in der Gastronomie zum Beispiel Abzüge mit ein paar Materialien, die sie meistens brauchen. Oder die tatsächliche Arbeitszeit ist nicht auch befassend dort. Es gibt dazu noch viele Möglichkeiten, den Mindestlohn am Ende des Monats zu umgehen. Und eine davon wäre auch, dass die Zeit oder die Aufnahme ein bisschen manipuliert ist. Das ist nicht so leicht zu beweisen, aber im Endeffekt, wenn man vergleicht die Arbeitszeit von einem Arbeitnehmer und das von der Lohnabrechnung, ist es schon klar, dass manche Stunden einfach da nicht stehen. Ja, es kommen immer wieder zu neuen Tricks.
Okay, haben Sie da vielleicht noch so ein konkretes Beispiel, zum Beispiel bei den Abzügen, damit ich oder auch die Hörerinnen sich da was drunter vorstellen kann? Also bei was oder für was könnte da jetzt ein Arbeitgeber einen Abzug machen?
Ja, ich würde ein Beispiel nennen, das für viele Fälle entsprechend ist, nämlich Abzüge für die Miete. Normalerweise soll eine Miete unter bestimmtem Niveau liegen, aber ist es nicht der Fall, insbesondere in dieser Situation. Und sehr oft reden wir über Mieteabzüge von 250, 300 Euro pro Bett in zum Beispiel Wohnungen, die schon sehr belegt sind mit vier Personen in einem Zimmer. Ja, das ist schon das normale Preis. Wir reden über Wunschpreise und Miete. Und natürlich, damit wird es im Endeffekt am Ende des Monats sehr wenig bezahlt und ausgezahlt.
Okay, da werden dann die Kosten für Miete quasi so hochgeschraubt, dass am Ende wenig nur noch bleibt. Das ist ja wirklich, klingt überteuert auf jeden Fall.
Ja, das ist einer der Tricks. Ja, die sind überteuerte Miete. Ja, auf jeden Fall, wenn man berechnet, eine Wohnung mit sechs Personen, jeweils 250 oder 300 Euro, das ist viel als oder mehr als 1000 Euro, das der Arbeitgeber kriegt, direkt oder indirekt. Es ist sehr viel. Es ist fast wie ein Betrug.
In unserer Recherche haben wir auch erfahren, dass viele Arbeitnehmerinnen durch Subunternehmen mittels Werkverträgen beschäftigt werden. Können Sie mir und unseren Hörerinnen erklären, was der Unterschied zwischen einem Werkvertrag ist und Leiharbeit und in Anführungszeichen einer normalen Anstellung?
Ja, so wir reden über drei unterschiedliche Elemente. Ein normaler Arbeitsvertrag hat zwei Partner, so der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, und die Bedingungen sind direkt verhandelt, direkt diskutiert und sie kommen zustande, so direkt zwischen den zwei Parteien. Dann haben wir in dem Fall von Werkvertrag, haben wir ein Generalunternehmer oder ein Auftraggeber erstmal und dann ein Generalunternehmer, und ein bestimmter Auftrag ist weitergegeben an andere kleine Firmen, die nennen sich Subunternehmer. Leider das Problem der Outsourcing würde nicht so problematisch oder das Problem würde nicht so prägend sein, aber das Gesetz setzt keine Grenzen hier, wie viele Subunternehmer sind erlaubt oder nicht. Daher hatte ich zum Beispiel auch Fälle in der Bauindustrie mit sogar 6 Subunternehmern. Ja, das ist sehr, sehr viel. Leiharbeit heißt, dass jemand weiter, so eine Person, das für eine Leihfirma arbeitet, wird weiter an eine Endleihe geschickt, um bestimmte Sachen zu arbeiten, bestimmte Aufträge zu arbeiten. So, der Leiharbeiter kommt unter der Anweisung des Entleihers. Ja. Bei dem Werkvertrag normalerweise darf oder soll diese Person mit eigenen Materialien oder mit den Materialien des direkten Arbeitgebers sich beschäftigen und ein eigenes Rhythmus und Arbeitsart haben. Und das ist nicht der Fall in dem Werkvertrag. In dem tatsächlichen Werkvertragssystem, was wir kennen in der Fleischindustrie und anderen solchen Industrien. Und das Hauptunterschied liegt an die Zahlung selbst. In dem Werkvertrag, wenn wir über Aufträge sprechen, die weitergegeben sind, dann kann der Arbeitgeber, der am letzten an der Kette kommt, nur den Mindestlohn anbieten. Er ist nicht verpflichtet, mehr zu bezahlen. In der Leiharbeit allerdings sprechen wir schon über bestimmte Tarife und Einstufungen. Und da reden wir über mehr Geld, ein bisschen mehr Geld. Natürlich, die beiden haben Probleme, die beiden sind interpretierbar und es gibt auch schlechte Erfahrungen in der Leiharbeit, sogar wie in einem Werkvertrag. Ideal wäre ein direkter Arbeitsvertrag bei der Firma, bei dem Unternehmer, aber das ist, wie bisher gemerkt, in all diesen Jahren nicht ein Wunsch von vielen Firmen.
Okay, ja, ich verstehe. Wir haben auch herausgefunden, dass jetzt Werkverträge zum Beispiel in der Fleischindustrie für Unternehmen ab einer gewissen Größe ja verboten werden sollen ab nächsten Jahr. Daraufhin haben dann wohl schon manche Subunternehmen sich aufgesplittet zu mehreren kleinen, weil das eben nur größere betrifft, und haben das ja dann so umgangen eigentlich, kann man sagen, dieser Plan der Politik nachzubessern unter den Bedingungen. Und da haben wir uns gefragt, ist es überhaupt möglich, dann das gut zu regulieren oder da für eine Verbesserung zu sorgen? Und ja, wenn Sie jetzt, Sie sind ja Expertin, was müsste man denn oder was könnte man denn tun als Politiker, Politikerin, um da tatsächlich eine Verbesserung zu erwirken? Also wo die dann auch spüren, gibt es da was, wo Ihnen einfällt, wo Sie sagen, ja, das wäre eigentlich dringend notwendig?
Ich fange an genau mit unserer Rolle. Wir haben auch diese Rolle von Botschafter dieser Gruppe und wir kennen sehr gut die Situation, weil wir jeden Tag mit neuen Fällen zu tun haben und jeden Tag neue Strategie finden, die Arbeitgeber nutzen, um ihre Kosten zu minimieren und dementsprechend das kommt zu Ausbeutung der Arbeitnehmer. Ideal wäre, wenn genau diese Statistiken und diese Berichte, die wir weitergeben, wahrgenommen werden. Und es wäre auch ideal, wenn wir auf dem Diskussionstisch ankommen. Dann wäre ein besser Dialog mit der Politik, mit den Entscheidungsträgern. Und es lohnt sich auch, wenn wir nachgefragt werden, was sich am besten eignet. Und nicht nur wir als Berater, wir sind nicht unbedingt Experten in der Art einer Rechtsanwalt oder Richter, aber so ein gemischter Diskussionstisch würde mehr bringen. Dieses Beispiel mit Wehrvertrag und Verbot des Wehrvertrags unter bestimmten Voraussetzungen zeigt es, wie interpretierbar noch weiter das Gesetz bleibt und noch weiter so formuliert und angepasst ist, dass ja tatsächlich die Arbeitgeber, diese Subunternehmer einfach nicht aufgeben, die ausbeuterische Praxis weiter zu verbreiten.
Eine Sache, wir haben Sie auch schon vorhin kurz angesprochen, also dass genau jetzt auch Unternehmer nicht interessiert sind, da Werkverträge das zu unterlassen, weil jetzt die Wirtschaft in Anführungszeichen auch etwas schwächelt wegen der Covid-19-Pandemie. Und ja, da würde uns auch interessieren, wie hat sich dann jetzt die Arbeit verändert seit der Corona-Krise? Gibt es da spürbare Veränderungen?
Ja, Corona hat viel mitgebracht in alle möglichen Branchen und alle möglichen Aspekten. So, zuerst ist es klar zu geben, wir hatten weniger direkten Kontakt und persönliche Beratung durchgeführt mit den Betroffenen, aber wir haben uns Alternative versucht. Unter anderem haben wir gut von Digitalisierung profitiert. Wir haben unsere Wege gefunden zu sozialen Medien insbesondere, weil die Communities sehr gut organisiert sind in sozialen Medien und sie haben ihre eigene Gruppe gegründet und dort informieren sie sich gegenseitig. Sie posten neue Informationen oder fragen sie nach bestimmten Aspekten, die jeden Tag haben, zum Beispiel bei der Arbeit. Und wir hatten auch Podcasts gemacht mit bestimmten Gruppen oder Veranstaltungen, Online-Veranstaltungen, in denen wir zu offenen Fragen eingegangen sind. Und tatsächlich, wir waren sehr aktiv in den Medien, in diesen Communities. Und natürlich auch unter der Achtung von Corona-Regeln, von dieser Verordnung, haben wir auch Aktionen am Flughafen, an den Schlachthöfen, Raststätten für die Lkw-Fahrer organisiert. Und wir haben versucht, bestimmte Wege zu finden, damit wir nicht direkt in Kontakt mit der Person kommen, aber trotzdem denen diese Flugblätter oder diese Informationen vermitteln, Informationen geben, dass sie sich beraten lassen können. Als Beispiel, am Flughafen könnten wir vorab in den Bussen, den Transportbussen für die Saisonarbeiter, die Flyer auf den Sitzplätzen aufteilen, dann könnten diejenigen, die aus Rumänien kamen oder aus Bulgarien, diese Flugblätter persönlich nehmen. Ja, so. Wir waren sehr aktiv, das können wir sagen, auch mit dieser Ausnahme.
Das glaube ich Ihnen sofort, ja, spannend. Zu guter Letzt würde mich auch mal noch interessieren, wie optimistisch sind Sie, dass Sie mehr Aufmerksamkeit erfahren? Ich meine, es war ja wirklich auch ein bisschen mehr mediale Aufmerksamkeit schon bei der Fleischindustrie, bei den Erntehelferinnen. Wie optimistisch sind Sie, dass da in naher Zukunft auch was passieren wird, also dass sich die Arbeitsverhältnisse da verbessern?
Ja, optimistisch bleibe ich und so auch, so bleiben meine Kollegen auch. Wir sind weiter aktiv. Wir haben jeden Tag mit grausamen Schicksalen zu tun, aber wir versuchen weiter optimistisch zu bleiben und positiv zu bleiben, weil tatsächlich wir versuchen Alternative für diese Person und eine Lösung für diese ganzen Tendenzen, die Zielgruppe oder unsere Zielgruppe und diese Migranten als dritte Klasse Arbeiter zu sehen. Das ist nicht zulässig heutzutage. So, ja, auf jeden Fall bin ich optimistisch und ich kann sagen, das ist zynisch, aber es ist so, dieses Jahr hat genau diese Corona-Geschichte, diese Pandemie mehr Aufmerksamkeit gebracht, genau für diese benachteiligte Gruppe seitens der Medien. Die Presse hat sich mehr für diese Person interessiert, insbesondere aufgrund der Relevanz, dass die Pandemie und die Verbreitung dieser Pandemie hatte. Und in der Tat hat die Presse ins Licht gebracht, was wir schon seit Jahren signalisiert haben, und nämlich der schon bekannte miserable Zustand der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, der mobile Beschäftigten, worüber wir jetzt sprechen. So, wir reden über menschenunwürdige Arbeitsbedingungen, die leider auch dieses Jahr noch schlechter waren. Wir reden über Fleischindustrie und Saisonarbeit. Dann war sehr, sehr deutlich zu lesen in vielen Artikeln, wie schlecht waren die Menschen da untergebracht und wie schlecht waren die Arbeitsbedingungen. Und das ist unzulässig, auch diese Klassifizierung von Menschen dritter Klasse. Manche waren auch schlechter als die Tiere behandelt, tatsächlich. Und das darf nicht sein, insbesondere nicht in einer Europäischen Union und nicht in einem Land dieser Union, in Deutschland. So, wir brauchen die Presse dafür. Ja, wir brauchen auch für die Gesetzgebung, damit die Entscheidungsträger und die Gremien, die dafür eine Rolle spielen, die Augen dazu halten und die Aufmerksamkeit schenken. Für diejenigen, das ist eine sehr bedeutende Gruppe, die schon, würde ich sagen, eine große Rolle zum deutschen Arbeitsmarkt haben. Ja, wir reden über bestimmte Industrien, die ohne diese Gruppe nicht funktionieren würden.
Ja, das würde ich auch sagen, also auf jeden Fall. Wir sind da auch abhängig oder beziehungsweise es würde nicht funktionieren ohne sie. Und ich hoffe, dass wir auch ein bisschen zur Aufmerksamkeit beitragen.
Ja, und ich würde nur eine Ergänzung machen. Natürlich, wir haben vielleicht diese Tendenz, mit dem Finger zu zeigen, es ist die Politik oder die bekannten Akteuren, die Verantwortung tragen. Aber ich würde mich in diese Verantwortung noch weiter hinschieben zu der Gesellschaft selbst, weil wir alle Konsumenten sind. Und es soll öfter die Frage prägnant auftauchen, was steckt hinter dem günstigen Angebot für ein Kilo Fleisch? Auf welche Kosten kommen diese günstigen Preise? Und leider, wir kennen schon die Antwort, es ist oft, dass die Kosten der Menschenwürde und der Arbeitsausbeutung in Frage stellen.
Da stimme ich Ihnen voll zu. Also, das ist ein gutes Schlusswort. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir hoffen, dass wir ein bisschen Aufmerksamkeit durch den Podcast mit generieren können und wünschen alles Gute.
Für weitere Infos zum Thema und zum Erscheinen der neuen Podcast-Folgen schaut doch noch auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Ihr findet uns auf Instagram und Twitter, wo ihr uns auch gerne Rückmeldungen und Anregungen geben könnt.